boah, jetzt guck doch mal, sehen die nicht toll aus? Und die hast du wirklich selbst gebacken?
Habe ich selbst gemacht, XXL, extra groß, nur für dich.
Christian, die riechen auch fantastisch. Was ist das jetzt?
Das sind Kanelbullar. Ja? Also bei uns sagt man Franzbrötchen, die Schweden machen sie etwas runder und ja, wie so ein Knoten. Und
Zimtschnecken, oder?
Zimtschnecken, genau.
Oder auch Kardamom.
Kardamom ist auch drin und Zimt. Wir gönnen uns heute Abend mal.
Ich freue mich drauf. Und das Tolle ist, wir lernen von dir, wie das geht.
Ja.
Also dranbleiben. Christian Blenker, bis vor kurzem ARD-Korrespondent in Skandinavien und hoffentlich die Zeit fürs Backen und im Baltikum und jetzt bei das.
Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Zurück in die Heimat, das hat ja immer zwei Seiten. Zum einen Freude auf die Lieben zu Hause, zum anderen Wehmut, weil man auch die Fremde lieb gewonnen hat und neue Freunde zurücklässt. Christian Blenker war 5 Jahre unser ARD-Korrespondent in Stockholm und hat in Tagesschau, Tagesthemen und Weltspiegel aus ganz Skandinavien, dem Baltikum und Grönland berichtet. Jetzt ist er mit seiner Familie zurück in Hamburg. Und was nimmt er mit, was wird er vermissen und wie blickt er zurück auf seine Zeit in den nordischen Hügelländern? Viele Fragen, kluge Antworten. Herzlich willkommen, Journalist und Filmemacher Christian Blenker. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Freut mich sehr. Und sag mal, Christian, hast du schon alles ausgepackt oder gibt es noch Kartons, die noch geleert werden müssen?
Du sprichst gleich die schwierigen Themen an. Also der Keller sieht noch chaotisch aus. Aber die meisten Sachen haben wir schon ausgepackt. Also vor 2 Monaten sind wir umgezogen mit der gesamten Familie. Jetzt wieder zurück in Hamburg. Und ja, fühlt sich nur alles ganz frisch an. Ich muss mich erst mal wieder so ein bisschen an die Stadt gewöhnen, an Deutschland gewöhnen. Aber es geht schon ganz gut voran.
Es gibt ja immer diese Kartons, die lange, lange, lange stehen bleiben. Weil eigentlich wusste man schon beim Einpacken, ich brauche das gar nicht.
Exakt so ist es.
So wird es auch jetzt diesmal sein. Hast du denn viel so Scandi-Schick, ist ja total in skandinavische Dekoration oder so mitgebracht?
Ja, wir haben schon also ein paar Bilder zum Beispiel, also Fotos oder aber gemalte Bilder. Bilder von Reisen finde ich immer ganz toll, weil sie schöne Erinnerungen sind. Grönland durfte ich ein paar Mal hin und da haben wir uns natürlich Sachen aufgehängt zu Hause. Sowas gibt es. Klamotten, so ein Hemd zum Beispiel habe ich mir am Secondhand-Markt in Stockholm gekauft. Wir haben schon ganz schön viel schwedisches Zeug zu Hause.
Und wie sehr lebt ihr noch in Gedanken in Stockholm, in der Welt, die ihr 5 Jahre euer Zuhause war?
Ach, schon viel. Also hin und wieder kommt es mal vor, dass man auf Schwedisch träumt zum Beispiel. Unsere Kinder sind ja auf schwedische Schulen gegangen. Ja. Wir haben eigentlich zu Hause immer Deutsch gesprochen, aber es kommt mal vor, dass ihnen ein Wort nicht einfällt, dass sie mal schnell switchen. Und das wird immer ein Teil von uns bleiben. Wenn du 5 Jahre irgendwo warst, egal in welchem Land, du nimmst was mit und das bleibt.
So viel können wir, glaube ich, auch schon sagen. Es war auch eine richtig schöne Zeit.
Ne? Ihr habt
Stockholm und überhaupt die Skandinavien lieben gelernt.
Total. Es ist also Naturland. Also Skandinavien ist einfach wahnsinnig schön. Schön zu bereisen im Sommer wie im Winter. Und das war journalistisch eine sehr spannende Zeit. Ich muss sagen, anfangs habe ich so ein bisschen unterschätzt und dachte, ja, rote Häuser, Elche, schöne Menschen, so das Übliche. Ja. Aber es war natürlich die Zeit der geopolitischen Veränderungen im Norden. Der Krieg in der Ukraine hat große Auswirkungen gehabt auf das Baltikum bis heute. Die Bundeswehr baut eine Brigade auf, das haben wir begleitet in Litauen. Aber auch ein Präsident Trump, der sagt, Grönland möchte ich jetzt auch haben. Das war auch Teil unserer Arbeit, denn wenn der sowas raustweetet, heißt das für uns, Koffer packen und nach Grönland fliegen. Und das war schon sehr, sehr spannend.
Sprechen wir im Einzelnen drüber, aber dieses Gefühl kenne ich, dass man denkt, ach, man kommt in so ein Land, wo es vor allem schön ist, wo man über das Schöne berichten kann. Als ich damals nach Amerika gegangen bin, habe ich auch gedacht, ach, Lobsterfischer im Osten, Cowboys im Westen und dann passierte 9/11. Also es kommt immer anders, als man denkt. Aber das ist ja auch das Spannende an unserem Beruf und das macht den Reiz ja besonders groß. ARD-Korrespondent Christian Blenker ist zu Gast. Sicherlich kennen Sie sein Gesicht aus der Auslandsberichterstattung. 5 Jahre war er Studioleiter in Stockholm. Jetzt ist er zurück. Und Marin Püning macht hier Lust auf mehr.
Schön erfrischt und aufgetankt. Mit neuen Erfahrungen ist Christian Blenker vor kurzem aus Skandinavien zurückgekommen.
Christian Blenker in Stockholm.
5 Jahre war er als ARD-Fernsehkorrespondent dort zu Hause. Mit seiner Frau Sophie Donges, ebenfalls Korrespondentin beim Radio, und den gemeinsamen Kindern. Der Journalist und Filmemacher blickt zurück auf seine Zeit im Norden Europas. Er berichtete aus den Metropolen, bereiste wunderschöne Landschaften und lernte die Menschen kennen. Und ihre Sprachen.
Hi, Alan.
Hi, Sir.
Als Korrespondent weiß er aber auch, wo es in Skandinavien nicht immer so hüge, also gemütlich zugeht. Er recherchierte über die Zwangsumsiedlung in Dänemark und die Bandenkriege in Stockholm. Was er in Skandinavien und über sich selbst gelernt hat, erzählt er uns jetzt. Der NDR-Journalist Christian Blenker.
Ja, da hat man schon das breite Spektrum gesehen, ne? Vom Eisbaden zum Recherchieren in den sozialen Brennpunkten. Das ist das Spannende, dass das wirklich eine unglaublich abwechslungsreiche Zeit war. Was würdest du sagen, waren so deine Highlights? Fangen wir mal mit dem Schönen an.
Also das Schöne ist auf jeden Fall, dass wir reisen dürfen. Ich finde das ein wahnsinniges Privileg, dass wir als ARD überhaupt es uns leisten, dass wir Korrespondentinnen und Korrespondenten überall auf der Welt haben. Das ist ein Riesenvorteil, weil wir Stimmung anders erspüren können. Wir können mit den Menschen sprechen, wir können die fragen, wie schätzt ihr das ein? Und einfach die Koffer zu packen und dahin zu fahren, wo was los ist, sage ich mal ganz allgemein, ist einfach ganz toll. Und das Berichtsgebiet ist traumhaft schön. Also von Grönland im Westen bis eben ins Baltikum im Osten ist sehr, sehr abwechslungsreich, sehr, sehr heterogen. Und da, wo andere Menschen Urlaub machen, durften wir leben und arbeiten. Und das ist ein totaler Traum. Also jetzt sehen wir gerade die Nordlichter. Ne? Also
genau.
Sowas mal zu sehen.
Das bist auch du von hinten, ne?
Das ist unser Kollege, Andreas von Hühne, der unser Cutter war, der hat dieses Bild gemacht. Ich stand im Hintergrund. Ja. Wir haben ihm mal dieses Bild gegönnt.
Aber traumhaft, es muss wirklich magisch sein, oder?
Es ist magisch. Also man muss so ein bisschen auf die Jagd gehen. Also man kann jetzt nicht einfach so vor die Tür gehen und dann sind sie da, sondern man muss sie so ein bisschen suchen. Aber der Himmel in Skandinavien hat die besten Bedingungen, dass man solche Ereignisse auch mal sehen kann. Und also sprachlos, wenn das über dir funkelt.
Ja, du hast ja gerade gesagt, das Berichtsgebiet, ich weiß nicht, vielleicht haben wir das auch auf einer Karte, um das mal zu zeigen, ist ja doch sehr groß. Du hast in Stockholm das Büro geleitet, aber bist zuständig für alle skandinavischen Länder. Das heißt?
Genau, das sind eigentlich 8 Länder, beziehungsweise über das Königreich Dänemark kommen noch die Färöerinseln und Grönland dazu. Und diese Länder sind sehr, sehr unterschiedlich. Also zwischen Dänemark und Schweden und Norwegen gibt es kleinere Unterschiede, aber im Baltikum ist zum Beispiel eine ganz andere Stimmung. Und wir können so einen Job auch nicht machen ohne ein gutes Team. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da hinreise und jetzt alle Sprachen kenne und sofort weiß, was da Phase ist, sondern wir haben ein großes Team, die arbeiten uns zu, die helfen uns bei der Berichterstattung und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Hast du so ein Lieblingsland? Darf man das,
das
sagen?
Das ist eine Fangfrage.
Wie bei den Kindern, dass man nicht sagt,
das
welches man
Fangfrage.
Als liebstes mag.
Ich habe es immer so gemacht, in jedes Land, in das ich gefahren bin, habe ich als mein aktuelles Lieblingsland bezeichnet. Und die sind auch wirklich alle toll, sehr unterschiedlich. Ich fand Dänemark ist bei uns aus deutscher Perspektive immer sehr nah, weil es einfach unser Nachbar ist, ja hier auch in Norddeutschland. In Schweden haben wir gelebt, das ist unser zweites Zuhause gewesen, aber auch so in Norwegen, wenn du da an den Fjorden unterwegs bist, ein absoluter Wahnsinn. Also es ist ganz, ganz toll.
Fjorde, gutes Stichwort. Wir haben ja gerade schon Bilder aus den Fjorden gesehen. Du hast nämlich wirklich es gewagt, in den Fjord zu gehen, bei welchen Temperaturen?
6 Grad.
Gut, das zeigen wir.
Das Wasser im Fjord ist etwa 8 Grad kalt. Viele Isländerinnen haben einen einfachen Badeanzug an. Das Ziel ist diese Insel da draußen.
Einmal um die Insel drumherum und wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ehrlich gesagt.
Dann gibt es kein Zurück mehr. Und es kommt, wie es kommen musste. Während die ersten nach ein paar Minuten schon wieder an Land sind, schwimme ich, weit abgeschlagen, noch mit den Seehunden. Erst nach 40 Minuten erreiche ich endlich den Strand und spüre meinen Körper nicht mehr.
Wie geht's dir, Christian?
Ich kann noch nicht reden.
Erst mal wieder aufwärmen im heißen Pool.
Das ist das Allerschönste, danach hier drin. Hier bin ich gar nicht mehr raus.
Aber Wahnsinn, Christian. 40 Minuten bei 8 Grad. Da muss ich ja sagen, nicht Hut, sondern Badekappe ab.
Es war anders geplant. Also es war eine Reportage, die wir gemacht haben für die Weltspiegel-Doku. Da ging es um Island und die Influencer, die diese Insel quasi verkaufen, jeden Ort. Und das sorgt dafür, dass wahnsinnig viele Touristen dorthin kommen und die schönen Orte einfach gnadenlos überlaufen sind. Und ich hatte mir zum Ziel gesetzt, mal mit den Isländerinnen und Isländern ins Gespräch zu kommen über dieses Thema. Und deswegen habe ich mir diesen Schwimmwettbewerb ausgesucht und dachte, wenn ich da jetzt mitmache und es um die Insel schaffe, reden die vielleicht mit mir. Dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass das alles ziemlich gute Schwimmerinnen sind, die im Übrigen auch mal durch den Ärmelkanal schwimmen und so weiter.
Vor allem, wenn ich das noch anmerken darf, die hatten ja nur einen Badeanzug an, während du ja immerhin einen Shorty anhattest.
Das hätte ich nicht überlebt. Also Neo war Pflicht und das waren gute Schwimmerinnen, die haben gekrault und waren schnell weg. Und ich bin dann da so mit meinem Enten... Brustschwimmen hinterher. Und dann war hinter der einen Insel noch eine zweite Insel. Und dann war ich da eigentlich ganz allein und habe plötzlich die Seehunde gesehen. Und dachte, Jesus Christus, was machst du hier? Ich wusste aber, es war eine Drohne über mir, die das gefilmt hat für die Doku. Und es waren auch Rettungskräfte immer in der Nähe. Das wird nicht ohne gemacht. Und ich habe es geschafft, aber ich war ganz schön fertig dann.
Also ich finde, du kannst trotzdem stolz auf dich selber. Man hat gemerkt durch die Kälte, wie steif du da erstmal rausgekommen bist. Ne? Ein bisschen bewegt wie ein alter Mann, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Du brauchst richtig Hilfe, weil
wahrscheinlich... Du merkst nichts mehr.
Nee, du merkst nichts mehr, ne?
Ja.
Nee,
du merkst nichts mehr. Aber es hat geklappt. Glaube ich, für den Film war es gut. Und das war ja das Ziel. Denn danach saßen wir ganz nett zusammen und dann haben die auch ein bisschen darüber gesprochen, dass es sie halt auch nervt, wenn dann die Insel von Influencern verkauft wird.
Das ist ja Obertourismus, ne? Also es ist einfach zu viel Tourismus. Und wahrscheinlich haben die gesagt, der kleine Warmduscher hier.
Ja.
Haben dich mütterlich aufgenommen in ihrem Kreis. Aber diese Natur ist natürlich fantastisch, ne? Sowas zu sehen. Wo würdest du sagen, ist für jemanden, der wirklich Natur liebt, wo sollte man auf jeden Fall mal hin?
Der ganze Norden ist großartig, weil du hast in Schweden, Norwegen, Island Wasser, Weite, Licht. Ja? Also die Sommer sind in dieser Region fantastisch. Die Winter sind echte Winter. Es ist richtig Schnee, es ist richtig Eis. Und
das hier ist aber nicht,
das ist jetzt weiter Grönland. Grönland, ne? Genau, da standen wir gerade am Flughafen, bevor es weitergeht. Grönland ist natürlich extrem kalt, aber du kannst auch im Norden Norwegens, Lappland, Finnland und so weiter, kannst du so minus 20 Grad haben. Ich fand es aber nicht so schlimm, weil es eine ganz trockene Kälte ist, ein stahlblauer Himmel dazu, Sonne dazu, und dann macht das richtig viel Spaß. Du hast nicht besonders viel Tageslicht, manchmal nur wenige Stunden, die nutzt du aber aus, gehst einfach raus und du kannst Winter wie Sommer ganz tolle Urlaube und ganz tolle Zeit dafür bringen. Also ich kann grundsätzlich den Norden empfehlen, wenn man Natur mag. Einfach die Sachen packen, ein Zelt, ein Camper oder ein kleines Hotel und einfach los und sich treiben lassen.
Und wenn man Menschen mag, ne? Die sind ja auch immer so wahnsinnig nett. Also am Anfang wahrscheinlich ein bisschen zurückhaltend, so nordische Art. Aber wenn man sie einmal für sich gewonnen hat, nehme ich an, habt ihr tolle Erfahrungen gemacht.
Ja, das war uns auch wichtig, einmal privat, aber beruflich, dass wir mit Schwedinnen und Schweden, weil wir dort hingezogen sind, dass wir mit denen in Kontakt kommen. Und du kannst auch in einer Stadt wie Stockholm leben und dich in einer deutschen Community aufhalten. Es gibt auch eine deutsche Schule und so weiter. Das ist auch gar nichts dagegen zu sagen. Aber wir hatten uns so zum Ziel gesetzt, wir wollen diese 5 Jahre maximal schwedisch, haben uns deswegen auch für eine schwedische Schule entschieden bei den Kindern. Und wir haben in einem stinknormalen Wohnviertel gelebt, wo du dann beim Nachbarn klopfen kannst und sagen, kannst du mir mal den Rasenmäher leihen oder dies und das. Und die Schweden sind schon zu knacken. Man braucht ein bisschen, aber irgendwann geht es schon.
Und dafür dann vielleicht Freunde fürs Leben.
Ja.
Für ein paar Jahre so ins Ausland gehen, das ist ja immer aufregend. In deinem Fall war es jetzt nicht so mutig, weil die Zeit war ja von vornherein begrenzt und das Gehalt wird weitergezahlt. Aber ganz anders, wenn man die Zelte in Deutschland wirklich für immer abbricht, den Job aufgibt und auswandert. Nils Eigenwillig hat mit 2 Auswanderern darüber gesprochen.
Hier mitten im Wald in Südschweden liegt ihr neues Zuhause.
Ich bin Uta.
Ja, ich bin Christian.
Und wir leben in Småland, absolut einsam im Wald.
Uta und Christian haben sich ihren Traum erfüllt. Auswandern nach Skandinavien.
Ich war als junge Frau erstmals in Schweden mit Freunden damals. Da war Christian noch nicht dabei. Und ich war schockverliebt und habe so gedacht, das ist mein Land. Hier könnte ich mir gut vorstellen zu leben.
Besonders die unberührte Natur und die roten Holzhäuser hatten es damals schon Uta angetan. Eigentlich kommen die beiden aus dem Sauerland, haben in Schweden aber immer schon mit der Familie Urlaub gemacht.
Nachdem die Kinder dann so weit waren, dass die erwachsen waren, ihre eigenen Familien, Ausbildung und alles hinter sich hatten, wuchs bei mir zumindest der Traum von Schweden dann doch wieder weiter. Und dann habe ich dich eigentlich so mitgezogen.
Der Traum vom Norden ist nicht neu. Aber gerade in den vergangenen 5 Jahren zieht es immer mehr Deutsche nach Schweden. Aktuellen Zahlen zufolge leben mittlerweile über 33.000 deutsche Staatsbürger dort.
Tschüss.
Tschüss. 2019 zieht zunächst Uta alleine mit Hündin Bonnie nach Småland. Christian bleibt als selbstständiger Schreiner zunächst in Deutschland und kommt vor 3 Jahren nach. Erst wohnen sie in einem kleinen Dorf.
Es kommen schon dann auch Zweifel. Es ist dann schon in der Situation fühlt es sich wirklich nach einem sehr großen Schritt an. Und man weiß einfach nicht, funktioniert das, geht das?
Das Scheitern ist zwar einkalkuliert, doch es klappt. Christian arbeitet in Schweden weiter als Schreiner, Uta als Autorin und Reiseführerin. Ihr neues Leben zeigen sie auf YouTube.
Hey und willkommen zu einem neuen Video von uns.
Ich zeige auch unseren Alltag, wozu dann auch Probleme gehören, die wir haben. Sei es mit der Haustechnik, aber auch wie schwierig es war, als Paar wieder neu zusammenzufinden. Es ist nicht immer nur Friede und Freude und das Auswandern ist alles so toll. Es gibt durchaus auch Probleme.
Was eine große Herausforderung ist, ist die andere Sprache. Was ich allerdings auch als sehr wichtig empfinde, dass wenn man schon nach Schweden, in unserem Fall nach Schweden zieht, dass man auch Schwedisch lernt.
Seit 3 Jahren leben die beiden in ihrem neuen Zuhause mitten im Wald. Ganz ohne Nachbarn und Straßenlärm.
Ja, diese Stille und Einsamkeit, die hat bei mir beispielsweise bewirkt, dass ich plötzlich mich selber ganz anders gesehen und gefunden habe. Vor unserer Auswanderung hatten wir irgendwie immer große Ziele für die Zukunft. Seitdem wir aber jetzt seit einigen Jahren in Schweden sind, ist das bei mir eigentlich gar nicht mehr mit den Zielen für die Zukunft, sondern unser Ziel ist eigentlich jeder Tag, den wir glücklich sind.
Bereut haben sie ihren neuen Lebensabschnitt in Schweden bislang keine Sekunde.
Sieht ja auch toll aus, aber muss man, wie gesagt, den Mut auch haben, da so in den Wald zu ziehen, mit sich dann auch selbst sich genug zu sein. Ja. Könntest du oder könnt ihr euch vorstellen, wenn die Kinder groß sind, ihr vielleicht auch pensioniert seid, dass ihr dann vielleicht auswandert, nach Schweden zurückgeht und dafür immer lebt?
Das könnte ich mir vorstellen. Ich lebe allerdings auch gerne in Deutschland. Im Moment hoffe ich, dass wir so in beiden Kulturen zu Hause bleiben können und schön pendeln können. Aber Schweden hat ganz viele Vorteile, vor allen Dingen die Natur. Und ich mag auch die Natur. Und ich habe in dieser Zeit auch wirklich gelernt, kennen wir als Norddeutsche auch, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Aber ich glaube, Menschen in Skandinavien sind ein bisschen konsequenter, die gehen wirklich immer raus. Unsere Kinder sind immer auf den Schulhof geschickt worden, wenn Pausen waren, egal welches Wetter draußen war. Das fanden die nicht immer so toll. Aber das ist so ein bisschen die Mentalität. Ja. Immer rausgehen, immer zum Licht, egal ob es schneit, stürmt oder die Sonne scheint. Und das ist einfach toll, weil man die Natur dann auch richtig gut erleben kann.
Wie meine Mama sagt, geh mal in die frische Luft, dann wird schon besser. Das ist anscheinend eine skandinavische, skandinavische Regel. Aber wie du sagst, Natur ist ein Grund, aber es gibt ja auch viele andere Gründe, wirklich nach Skandinavien zu ziehen, gesellschaftspolitisch. Was würdest du sagen, ist so das, wo wir sagen könnten, Mensch, können wir uns was abgucken? Das läuft da echt gut. Dafür lohnt es sich, da hinzuziehen.
Ja, also als Journalist neigen wir natürlich auch immer so ein bisschen auf die kritischen Dinge zu gucken. Oder wir sind oft getrieben von Berichterstattung. Ich glaube, es war ein Vorteil, dass ich relativ neutral in dieses Land gekommen bin. Ich habe, würde ich behaupten, kein Bullabü-Syndrom. Ich bin jetzt nicht mit Astrid Lindgren groß geworden oder mit irgendwelchen Komödien, die dann in Schweden spielen und so. Sondern ich bin relativ neutral hingegangen und dachte, wie ist es da? Und habe mal so alles auf mich wirken lassen und versucht, das Positive wie das Negative zu sehen. Und positiv ist definitiv die Gelassenheit der Menschen. Man muss immer im Kopf haben, es sind wesentlich weniger Menschen, als wir es sind in Deutschland. Das darf man bei diesen Vergleichen, die sind immer ungerecht, aber das darf man nicht vergessen. Es ist ein sehr, sehr großes Land mit mehr als 10 Millionen und wir sind 80 Millionen. Das ist ein Mega-Unterschied. Die Leute sind aber sehr, sehr entspannt. Sie sind nicht so mit den Ellbogen draußen. Sie haben hedonistische Züge. Also sie leben im Hier und Jetzt, genießen das Leben auch und das finde ich toll und würde es gerne übertragen. Auf der deutschen Autobahn habe ich gemerkt, es wird schwierig, weil es gibt ja in Schweden Geschwindigkeitsbegrenzung, also 90, 110, da ist dann Ende Gelände. Alle fahren super easy durch die Gegend. Auf der deutschen Autobahn habe ich sofort wieder die Lichthupe hinten gesehen. Weg da.
Warst du zugelassen?
Habe ich zugelassen, bin ganz ruhig wieder auf die rechte Seite gefahren. Aber ich versuche mir diese Gelassenheit zu behalten. Das machen Menschen in Skandinavien wirklich ganz toll.
Ich habe mir sagen lassen, das spürt man auch im Unternehmen selbst oder im Betrieb, dass da auch die Hierarchie flacher ist und alle sehr gelassen miteinander umgehen, egal ob man jetzt Chef ist oder welche Position man auch immer innehat. Ist es so?
Ja, ich würde behaupten, kommt wahrscheinlich auch auf die Unternehmenskultur an, aber in vielen schwedischen Unternehmen ist es so, wenn du jetzt eine Gruppe siehst, die da in einem Meeting ist, würdest die Chefin oder den Chef nicht erkennen. Mhm. Die Person schwimmt sozusagen im großen Ganzen. Es ist für die Arbeitskultur sehr wichtig, die unterschiedlichen Blickwinkel aufzunehmen. Also bevor eine Entscheidung fällt, wird abgefragt, wie siehst du das? Wenn sich jemand nicht äußern will und ein bisschen stiller ist, wird es aktiv eingefordert. Du nimmst jetzt gar nicht Teil an der Diskussion. Was denkst du denn darüber? Und das fand ich ganz toll. Also wir waren natürlich ein deutsch-schwedisches Team. Wir haben aber versucht, solche Sachen zu übertragen. Und es war für mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Lernprozess. Ja. Früher dachte ich so, naja, Personalentscheidung, das macht jetzt die Studioleitung. Aber zu begreifen, dass es für das Team total wichtig ist, da mitzusprechen, einen Gedanken mit reinzugeben. Die Entscheidung bleibt trotzdem bei dir. Aber diese Partizipation, das ist sehr, sehr wichtig in der Unternehmenskultur.
Du wirst ja hier in Hamburg auch eine Führungsposition haben. Wirst du das dann so machen? Dürfen sich alle freuen? Genau, leg dich mal fest.
Ja, sicher. Weil ich glaube, es macht Teams auch besser. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, ehrlich gesagt. Ich glaube, da sind wir in vielen Arbeitskulturen weiter. Klassische Hierarchie, Top-Down, hat sich überholt. Und ich finde gemischte Teams auch gut. Ich finde wichtig, unterschiedliche Perspektiven aufzunehmen. Ich habe früher mit meiner Frau gearbeitet in Stockholm, werde jetzt hier im NDR künftig auch wieder mit einem Tandem arbeiten, mit einer Kollegin zusammen, die super erfahren ist. Und da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf. Gemeinsam ist man oft ein bisschen stärker.
Es gibt ja auch viele Untersuchungen, dass gemischte Teams die stärksten Teams sind, weil eben beide voneinander profitieren. Ja. Wir haben jetzt einiges auch schon Soziales gelernt, was eben oder gesellschaftlich was gut ist in Skandinavien. Aber du hast ja auch noch mal die Landschaft angesprochen. Und deshalb gehen wir noch mal nach Island, weil das ist ja so der Inbegriff eigentlich von wirklich besonderer Landschaft, weil die so ursprünglich ist, aber auch eben mit den Problemen behaftet, dass jetzt zu viele hinwollen. Du hast ja Influencer, wie du gesagt hast, begleitet. Das schauen wir uns mal an.
Island, das Land aus Feuer und Eis. Die Kontraste extrem. Jeder Winkel atemberaubend. Zumindest wollen uns das die Influencer verkaufen. Auf Social Media werden wir überrollt von ihren unfassbaren Fotos und Videos. Zum Beispiel von ihm, Gunnar.
Es gibt viel Konkurrenz. Wir kämpfen um die gleichen Projekte.
Zeigen die Influencerinnen und Influencer uns das echte Island oder ist das am Ende alles Fake? Ihre Jagd nach Bildern und Videos jedenfalls gefällt nicht jedem hier.
Ich glaube, sie merken noch nicht einmal, dass sie dabei sind, Island zu zerstören.
Moment, Island zerstören mit ein paar Posts? Das ist ein heftiger Vorwurf. Gehen wir der Sache also mal nach.
Sieht na, einfach toll aus. Man möchte da gerne hin. Man möchte hin, aber diese Influencer, die sieht man ja eben in dieser wilden, weiten Landschaft, wo kein Mensch ist. Ist das so oder sind dann alle Influencer, die jetzt hier oben stehen und zur gleichen Zeit Bilder machen?
Nicht alle zur gleichen Zeit dort, aber sie vermarkten eigentlich die geheimen Orte in dieser tollen Landschaft. Und das ist das Problem, denn diese Orte sind nicht auf Massentourismus ausgerichtet. Mhm. Wenn da ein paar hundert Leute hinkommen, kein Problem, aber bei ein paar tausend wird es ein Problem. Und dieses Phänomen hat Island. Sie kommen sozusagen mit der Infrastruktur kaum hinterher. Parkplätze, Toiletten, die Wege, die Straßen müssen ausgebaut werden. Es kommen Touristen aus anderen Kulturen, die sich einfach ein Auto schnappen und durch Island fahren. Und die Isländerinnen und Isländer flippen aus, weil die einfach auf der Straße stehen bleiben, um ein Foto zu machen, was sie irgendwo im Netz gesehen haben. Und das sorgt für einen gewissen Frust und den kann ich auch nachvollziehen.
Ja, es ist immer das Zweischneidige. Ne? Auf der einen Seite bringt es Touristen und das heißt, bringt Geld. Auf der anderen Seite Overtourism, wie überall, einfach zu viel.
Ja, das Land versucht, die Waage zu halten. Spannend fand ich, dass es so staatlich so organisiert ist. Es gibt eine Agentur, die das für das Land übernimmt, also auch mit Influencern zusammenzuarbeiten. Und Island ist der Ort, wo sagenhafte Sachen gedreht werden. Musikvideos, Justin Bieber hat dort gedreht, James-Bond-Szenen werden dort gedreht, weil diese Landschaft einfach irre aussieht. Wenn du eine Mondlandschaft haben willst, fährst du nach Island, weil da kannst du sie einfangen.
Hör auf, sonst fahren noch ein paar mehr.
Komm, wir fahren da jetzt hin. Ja,
genau. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, was das Leben in den skandinavischen Ländern so lebens- und liebenswert macht. Und über Jahre haben wir deshalb ja auch so ein bisschen neidisch nach Norden geschaut. Aber beim genauen Hinsehen bekommt das Idyll natürlich auch Risse. Und warum? Darüber hat Stefanie Kühne mit einem Experten gesprochen.
Der schwedische Staat. Schon in den 60er Jahren stand er für die Wohlfahrt.
Kindergeld, Schulspeisung, Studienhilfe, Arbeitslosen- und Krankenversicherung, Volkspension und Alterspension. Das sind die Pfeiler, auf denen der Wohlfahrtsstaat ruht.
Sven Jochum ist Politikwissenschaftler. Seit einem Auslandssemester in Stockholm forscht er zu den nordischen Sozialsystemen.
Einmal ist dieses sozialpolitische Prinzip der Gleichheit sehr wichtig, der Universalität. Das heißt, alle Bürgerinnen und Bürger haben Anspruch. Das ist ein Bürgerinnenrecht auf diese sozialen Leistungen. Der andere Anker, der wäre vielleicht noch diese Staatlichkeit. Das heißt, dass das die staatlichen Gremien übernehmen dürfen und sollen. Und das waren so die Grundkerne, das Fundament der nordeuropäischen Wohlfahrtsstaatlichkeit.
Neben Schweden gehören bekanntlich auch Dänemark, Finnland und Norwegen zu den nordischen Ländern. Allerdings?
Wir im deutschsprachigen Kontext, das ist das Bullerbü-Syndrom, schauen immer Richtung Nordeuropa und denken, die sind ja sowieso alle gleich. Das sind sie ganz gewiss nicht. Wir sollten den Plural verwenden, die nordeuropäischen Wohlfahrtsstaaten.
Seit den 90er Jahren sind diese Staaten Herausforderungen ausgesetzt. So kommen wegen des Jugoslawienkrieges viele Migranten.
Wir müssen klar sehen, die wohlfahrtsstaatlichen Rahmenbedingungen haben sich deutlich verändert. Die Bankenkrise der nordeuropäischen Länder in den frühen 90er Jahren, die Integration von auch Schweden und Finnland in die Europäische Union, die Freizügigkeitsregeln, die mehr oder weniger auch zu bunteren Gesellschaften geführt haben.
Diese Aspekte bewirken, dass die Migrationspolitik in Dänemark schon in den 2000er Jahren restriktiver wird. Schweden folgte dem Beispiel im Zuge der Flüchtlingskrise 2015. Rund 163.000 Asylsuchende kamen damals ins Land. Etwa zeitgleich kommt es hier zu einem starken Anstieg der Bandenkriminalität.
Die rechtspopulistischen, chauvinistischen Parteien in Nordeuropa, die haben sich mehr oder weniger erfolgreich auf dem Wählerinnenmarkt etablieren können. Diese Parteien können diesen Unmut, der in der Gesellschaft vorhanden ist, kanalisieren, damit auch sehr erfolgreich werden.
In Dänemark gibt es das Ghetto-Gesetz. Es soll Parallelgesellschaften auflösen. Dafür werden Menschen umgesiedelt. In Schweden soll abgeschoben werden, wer keinen ordentlichen Lebenswandel nachweisen kann. Doch wie geht das mit dem generösen Wohlfahrtsstaat zusammen?
Das ist genau dieser Punkt, der in der deutschen Debatte sehr verständlich ist. Sie haben diese rechtspopulistischen, chauvinistischen Parteien. Denken Sie daran, das sind Wohlfahrtsparteien. Allerdings nur für die Menschen, man kann so sagen Bio-Schweden oder die nationale Identität mittragen.
Und das Nationalbewusstsein vieler Menschen in Skandinavien ist sehr ausgeprägt. Sozialstaat also eher nur für die, die heimisch sind. Mittlerweile hat nur Finnland höhere Sozialausgaben als Deutschland. Dänemark, Norwegen und Schweden liegen hinter der BRD.
Wir haben Angleichungsprozesse von beiden Seiten. Denken Sie, diese Kinderbetreuung, das war wirklich eine Zäsur, dass man gesagt hat, wir müssen Rechte schaffen, dass man ein Recht hat auf einen Kinderbetreuungsplatz. Das ist ein Weg Richtung Nordeuropa.
Ob eine solche Annäherung auch im Bereich Migration passiert, wird die Zukunft zeigen.
Auf jeden Fall ist vieles im Umbruch. Und du hast ja auch darüber berichtet, Härte statt Hücke heißt ein Film von dir, den du in Dänemark gemacht hast und realisiert hast. Da ist besonders dieses Thema Migration ein Thema, über das wir gerade schon einiges gehört haben. Wie hast du das erlebt?
Also für mich als Journalisten war spannend, was ist der Grund, warum Dänemark diese harte Migrationspolitik fährt. Im Übrigen mit einer Sozialdemokratin, Mette Frederiksen, die die Themen ein bisschen von den rechtspopulistischen Parteien, die es auch im ganzen Norden gibt, geklaut hat. Und die Antwort, die ich bekommen habe, ist der Wohlfahrtsstaat, den es im Norden gibt. Also es ist etwa die Gleichung, du hast hohe Steuern, du zahlst hohe Mehrwertsteuer, hohe Einkommenssteuer dafür. Darfst du als Bürger davon ausgehen, dass der Staat funktioniert? Mhm. Schulen zum Beispiel, wenn du in Schweden in die Schule gehst, wird alles gestellt. Es gibt Chancengleichheit. Du musst kein Buch kaufen, du musst keinen Stift kaufen, keinen Radiergummi. Der Staat stellt alles. Und dieses System funktioniert nur, war die Antwort eben, wenn es nicht zu viele Menschen sind, die dieses System belasten. Und Menschen, die keinen Asylgrund haben oder kein Bleiberecht aus der dänischen oder aus der schwedischen Perspektive haben, die werden eben stärker abgeschoben. Und Mette Frederiksen vor allen Dingen in Dänemark fährt dann relativ eine harte Kante, was dazu führt, dass ganze Stadtteile, also Hochhausschluchten, wo der Anteil migrantischer Menschen einfach so hoch ist, dass die Behörden entscheiden dürfen, das funktioniert hier so nicht mehr, wir siedeln um. Also die Menschen werden dazu gebracht, ihr Zeug zusammenzupacken und woanders hinzuziehen. Die Hochhausschluchten werden abgerissen, es werden neue Häuser gebaut. Und das fand ich aus einer deutschen Perspektive total spannend, das zu erleben. Im Übrigen auch die Selbstverständlichkeit, die mir jetzt besonders bei denen und denen so entgegengekommen ist. Ich habe versucht, mit Politikern zu sprechen, aber auch mit den ganz normalen Menschen auf der Straße, sage ich mal. Und das war so ein bisschen der Common Sense. Es geht nur bis zu einer gewissen Grenze, dann ist Schluss. Mehr vertragen wir als kleines Land Dänemark, als kleine Sozialstaat nicht.
Du hast ein Viertel besucht, das ist Gellerup, und hast darüber mit einem, über diese Thematik auch mit einem Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen.
Wir machen eine kleine Mittagspause und treffen dabei Omar Othman. Der 19-Jährige hat den kleinen Burgerladen heute erst aufgemacht.
Wenn ich es richtig verstehe, sagt Dänemark, wir haben ja ein Problem, hier gibt es zu viel Kriminalität. Wir müssen etwas anders mischen. Kannst du das nachvollziehen?
Wir leben hier sehr abgeschottet. Der schlechte Ruf hat dafür gesorgt, dass wir hier nicht rausgekommen sind und keine neuen Menschen getroffen haben. Aber wir werden behandelt wie, ich will nicht sagen wie Tiere, aber wie jemand, der keine Stimme, keine Rechte hat.
Gibt es auch etwas Gutes an diesem dänischen Weg?
Es sind mehr Dänen hergekommen, die vorher immer nur gehört haben, wie gefährlich und unsicher es hier ist. Aber hier haben sie dann gesehen, dass das gar nicht stimmt und es auch nette Menschen gibt. Wir müssen mehr miteinander sprechen. Man muss sich nur trauen. Dann verstehen wir einander besser und können einander helfen. So sehe ich das jedenfalls.
Mehr miteinander sprechen hilft immer. Wir hatten Anfang der Woche ein paar Therapeuten, hilft ja auch im Kleinen, aber eben auch im Großen. Durfte oder ist es in Dänemark eigentlich anders geregelt, was das die Arbeitserlaubnis angeht? Weil das ist ja auch ein Thema in Deutschland, dass so viele eigentlich sagen, wir würden gerne was machen, wir würden gerne in den Wohlfahrtsstaat einzahlen, in dem wir arbeiten, wir dürfen aber nicht.
Ja, zumindest verlangt es das Land, wenn du dort bleibst, dass du auch arbeitest. Asyl ist ja ein anderes Thema, aber sozusagen Arbeitsmigration als solches ist aber stark reglementiert. Mhm. Und das, was wir hier eben gesehen haben, fand ich ganz spannend, weil die Menschen, die dort leben, auch eigentlich nicht abgehängt sein wollen. Mhm. Sie wollen ja auch, dass ihr Viertel nicht als ein Problemviertel gilt. Und ich fand es in dem Fall ganz spannend. Erst dachte ich, wie soll das funktionieren? Ja. Umsiedlung, Häuser abreißen und so weiter. In dem Fall war es aber auch so, dass ich auch Menschen getroffen habe, die sagen, eigentlich hat es auch was Gutes, wenn es sich mischt und wir eben nicht das schlechte Viertel sind, sondern wenn sich da etwas verändert, wenn was gemacht wird für dieses Viertel.
Und offensichtlich sind ja auch denen dann hingezogen. Also
es sind auch denen dort hingezogen. Es sind neue Häuser entstanden, die preislich natürlich auch attraktiv waren. Das gehört zum Geheimnis, glaube ich, auch dazu. Aber sie sind dort auf einem ganz guten Wege.
Also auf jeden Fall wahrscheinlich eine Möglichkeit, die sich auch deutsche Politiker anschauen werden. Wir brauchen einen Hüge-Abschied aus dieser Sendung. Nicht mit so einem Problem enden. Und deshalb lassen wir jetzt mal Zora dran. Zora Klipp, sie kocht was Leckeres. Und dann darfst du live den Nachtisch machen. Es gibt, so viel verrate ich schon, Zimt- und Kardamomknoten. Natürlich hat das Ganze noch einen schwedischen Namen, aber den verrätst du dann. Das schmeckt.
Moin und hallo zusammen. Wir machen heute eins meiner absolut favorite Resteessen. Wir machen nämlich heute Bratreis. Ist eigentlich gar kein Resteessen. Ich finde, es ist eine richtige Spezialität. Es steht für sich. Wir haben einen tollen Reis vom Vortag. Wir haben schönes, frisches Gemüse. Wir haben ein Rührei. Und ich werde das Ganze noch mit einer richtig schönen Miso-Butter finishen. Und wir fangen jetzt nämlich auch erstmal mit dem Rührei an, weil das macht man separat. Und wir machen es auch in der gleichen Pfanne wie den Bratreis. So brauchen wir nur eine. Anstatt Salz schmecke ich das Ganze jetzt schon mit Sojasauce ab. So bekommt das Ei schon mal so eine richtig schöne tiefe Würze und das ist richtig lecker dann später im Bratreis. Also ein Schluck Sojasauce geht rein, einfach verrühren und dann können wir es ausbacken. Das Ei ist jetzt noch schön cremig und soll auf gar keinen Fall zu trocken sein. Das kommt jetzt so erstmal wieder zurück in die Schüssel und wird geparkt und wir machen dann mit unserem Gemüse weiter. Ich habe Möhren, Paprika und den vorderen Teil von der Frühlingszwiebel, also das Weiße, jetzt schon mal klein geschnitten und das wird jetzt angebraten und zwar in Sesamöl. Und ich muss sagen, ich muss da jetzt auch zügig hier die Frühlingszwiebeln reinmachen. Mir brennen schon die Augen. Die scheinen scharf zu sein. Und eine Zehe Knoblauch reibe ich da jetzt auch noch mit rein. Ich muss sagen, ich liebe ja dieses Gericht. Ne? Das kann man so vielfältig gestalten. Also man kann da noch Garnelen mit reinmachen. Oder ihr habt noch ein bisschen gegartes Hühnchen da. Oder man macht es komplett vegan mit Tofu. Puh, also diese Zwiebeln, heidanei. Ich habe jetzt hier Jasminreis. Der hat so eine richtig schöne Duftnote. Und den habe ich gestern schon gekocht. Einfach kurz auf dem Herd aufgekocht, Deckel drauf, über 180 Grad in den Ofen gestellt. So kann er in Ruhe quellen, brennt nicht an und ihr bekommt das perfekte Ergebnis. Und jetzt stand er über Nacht im Kühlschrank und der geht jetzt damit zum Gemüse. Ist ja Bratreis, der soll ja gebraten werden. Und dann lässt man den einfach mal so ein bisschen schön da vor sich hin brutzeln und dann sieht man schon, kriegt man hier so richtig schöne, krosse Stellen und das macht es nachher so richtig schön lecker. Wir machen jetzt aber noch so ein bisschen eine Geschmacksbombe. Dafür nehmen wir uns jetzt erstmal ein Stück Butter. Und jetzt habe ich hier helle Miso-Paste. Das ist eine Paste, die aus fermentierten Sojabohnen hergestellt wird. Die ist sehr salzig und hat einen ganz, ganz tollen, tiefen Geschmack. Passt super zu asiatischen Gerichten, kommt auch aus der japanischen Küche. Und das geht jetzt hier zur Butter. Unser Bratreis ist hier jetzt so schön gebraten und soweit fertig zum Anrichten. Da kommen jetzt noch Erbsen dazu. Bisschen was Grünes. Unser Rührei geht da natürlich jetzt wieder dazu. Und jetzt schneide ich noch ein paar Korianderstiele einfach fein runter und gebe die auch noch mit da rein. Das Blattgrün, das können wir nachher zum Ausgarnieren verwenden. Und dann können wir eigentlich auch schon anrichten. Ich habe das Ganze jetzt noch getoppt mit Röstzwiebeln, dem Grün von Frühlingslauch und Koriandergrün. Und das schmeckt so, so lecker. Das kann man sich auch super gut vorbereiten. Also macht es unbedingt mal nach. Ich garantiere euch, das schmeckt. Und deswegen esse ich es jetzt. Ha!
Werde ich auch gleich sagen, denn das hier wartet auf mich. Und du bist schon mittendrin, mitten dabei.
Ja.
Was ist das jetzt?
Das ist ein Kanelbullar, also ja. Eine Zimtschnecke, würden wir sagen. Oder die Schweden nennen es Zimtknoten.
Ja.
Gibt es auch mit Kardamom. Kardamom haben wir hier in dem Fall sogar ein bisschen in den Teig gemischt. Und das ist ein klassisches Fika-Essen.
Also Fika heißt?
Das ist eine Kaffeepause, so wird es übersetzen. Also das gehört so zur Arbeitskultur dazu. Gibt es im Privaten aber auch ganz viel, dass man sich einfach die Zeit miteinander gönnt und mal so spricht, hey, wie geht's denn dir? Was für Themen hast du gerade? Und anfangs dachte ich, das ist so ein Kaffeeklatsch unter Kollegen.
Ja.
Aber es hilft natürlich total, um mal so Stimmungen zu erfüllen.
So ein Käffchen, einfach mal ein Käffchen miteinander
einfach
trinken.
Einfach mal miteinander quatschen.
Wir kommen ja beide aus Rüsselsheim, da ist das auch so. Da kommt man mal auf ein Käffchen vorbei, oder?
Das stimmt, das willst du
da sind die Gartentüren offen und da kommt man auf ein Käffchen. Bei meiner Schwester, meiner Mama auch, dauernd.
So ist es.
Das vermisse ich auch ein bisschen
so
hier, ne? Auf ein Käffchen. Gut, aber es gibt mir etwas Leckeres zu essen zum Käffchen.
Genau.
Und das Tolle ist, du machst es jetzt ja nicht nur für uns. Es sieht ja schon mega professionell aus, wie du das machst, sondern du backst tatsächlich.
Ich bin 50 geworden und Männer um die 50 fangen irgendwann an, Sauerteigbrote zu backen und machen anderen Quatsch. Das Brot in Schweden ist jetzt nicht Weltklasse, fand ich außerdem ziemlich teuer. Deswegen habe ich angefangen zu backen und dann haben wir mit den Kindern irgendwie bei so, wenn Besuch kam, auch angefangen, diese Schnecken zu machen und das macht einfach Spaß. Letztlich ist es ein Hefeteig, es ist total einfach. Hier haben wir jetzt so eine Paste mit Zimt und noch mal ganz viel Butter.
Das schmeckt köstlich.
Ja?
Oh, ich glaube, alle Kollegen freuen sich, wenn du das noch fertig kriegst und ganz viele machst. Was ist das für eine Paste jetzt?
Also tonnenweise Butter,
ich
tonnenweise Zucker. Du futterst weiter,
ja,
genau.
Ist zu lecker.
Und ich arbeite hier ein bisschen. Mhm. Und die schwedischen Winter, die sind ja richtig lang und kalt. Also es geht eigentlich so, im November geht es dann los, da kommt auch richtig Schnee, Minustemperaturen. Und wenn ihr hier in Hamburg schon bei einem Weißwein irgendwo draußen sitzt, fängt es in Schweden noch mal an zu schneien. Mhm. Und das musst du energiemäßig irgendwie durchhalten. Und deswegen gibt es halt viele Backwaren, die ganz viel Zucker und Butter haben. Einfach,
man braucht die Energie.
Dass du wieder was
und eine Ausrede fürs Leckere.
Genau. Und jetzt haben wir so diesen Hefeteig, den haben wir jetzt gefüllt und den versuche ich jetzt schnell.
Was ist das für eine Rolle? Weil das, ich kenne so das klassische Nudelholz, aber ist das aus Schweden?
Ich glaube, das haben wir in Schweden gekauft. Mhm. Und,
geht es besser als so eine normale? Oder
ich arbeite du damit ganz gerne.
Damit. Gerne. Mhm. Der sieht so fluffig aus und der schmeckt auch ganz fluffig, dein Teig.
Und sag mal, wie der
riecht. Das ist ein Bilderbuch.
Wie der
riecht. Vor allem
der,
Kardamom riecht man natürlich toll durch.
Der duftet.
Schön. Und guck mal hier, Blase schlägt da auch.
So. Also, okay. Jetzt bin ich hier ein bisschen.
Ist es wichtig, dass man den möglichst dünn oder reicht es jetzt so, doch noch mal so ein halber Zentimeter? Oder?
Ja, ich habe den jetzt einmal übereinander gelegt. Ja. Das Stück packen wir mal weg. Mhm. Wir machen jetzt eine Schnur und dann möchte ich mal sehen, ob du so einen Knoten.
Also das sieht man ja hier, das sind ja wie so wie ja, Schnüre, ne? Die du so hier zusammen knotest.
Genau, du machst eigentlich mit diesem Teig, den du gefüllt hast, machst du jetzt hier so einen Striemel. Ich zeig's dir einmal, du bist dann beim nächsten dran. So, nimmst drei Finger und wickelst den jetzt erstmal hier so rum. Mhm. Dann ziehst du den Daumen raus, wenn du noch so ein kleines Stück hast. Und dann legst du hier so eine 8 rüber.
Dass ich wette, dieser, du kannst auch,
dass dieser Knoten so
ich wette, du kannst auch segeln. Das ist auch wie ein Seglerknoten.
Nee, hier, was segeln kann ich nicht. Nee. Und den legst du jetzt einfach dahin. Mhm. Und
aus dem wird das?
Aus dem
so
wird das.
So weit geht er auf?
Normalerweise geben wir dem Ding noch mal so eine Stunde und dann, oder eineinhalb Stunden, dann wird er größer. Wir könnten schon ein bisschen.
Und dann ein bisschen einstreichen mit Zuckerwasser?
Genau, mach mal einen Ticken Wasser bitte drauf.
Also da ist jetzt natürlich auch ein bisschen Zucker drin, oder? In dem Wasser?
Das ist jetzt normales Wasser, genau. Das machen wir jetzt nur, damit der Streuzucker kleben bleibt. Und das machst du da so drauf. Ja. Und das würde dann in den Backofen kommen. Haben wir den schon angemacht?
Wir haben da natürlich schon was vorbereitet.
Ja, haben wir nicht, oder? Doch, haben wir.
Hier haben wir schon ein ganzes. So sieht es dann aus. Ich zeig's mal auf dem.
So sieht
die sind jetzt schon ein bisschen hochgegangen.
Genau. Und da habe ich ganz schön viel Teig gehabt. Das heißt, das sind ganz schöne Oschis geworden. Das ist XXL.
Oh, wir lieben Oschis. Wenn es lecker ist, lieben wir Oschis.
Ich hab mit Hunger angefangen. Das ist natürlich immer schlecht, wenn man mit Hunger backt oder kocht. Willst du mal versuchen, einen Knoten zu machen?
Ich kann das einmal versuchen. Wir haben nicht mehr viel Sendezeit, aber einmal muss ich es ja probieren.
Genau. So. Nimm mal den.
Ja, und wie? So?
So? Jetzt wickelst du. Wickel mal, soweit du kannst.
So,
wickel.
Mit um den Daumen rum.
Und noch mal wickeln. Ja. Und wir haben noch ein bisschen. Und jetzt ziehst du den Daumen raus. Den Daumen ziehst du raus.
Ach so, ich, ja.
Den und jetzt Daumen. Versuchst du, den so drüber zu legen und unten reinzustopfen.
Ah, okay. Na gut, es er ist nicht der schönste, aber bestimmt der leckerste. Danke, Christian, unsere Zeit ist leider um. Du, mach ganz in Ruhe weiter, auch wenn die Zuschauer jetzt nicht mehr so viel mitkriegen. Wir zeigen hier noch mal, wie toll die aussehen. Und die sind auch eben so fluffig und schmecken köstlich. Und du sagst ja, es ist nicht schwer. Also wir stellen das Rezept online und vielleicht versuchen Sie es einfach mal. Christian, vielen Dank. Und wir freuen uns, dass du, dass Sophie, dass ihr wieder als Familie hier seid und wir wieder Kollegen hier im NDR sind. Dann gehen wir mal in die Kantine zusammen.
Ja, das machen wir.
Wir sagen danke und fürs Gucken hier in dieser Woche geht weiter mit Ihrem Landesprogramm und starten Sie gut in die neue Woche morgen. Tschüss.
Tschüss.